Guten Morgen miteinander. Wir fahren weiter heute an dem zweiten Sonntag in unserer Kampagne mit dem Thema, wie Theorie zur nachhaltigen Lebenspraxis wird. Am letzten Sonntag haben wir gestartet mit dem Thema, jünger wird man durch Berufung, aber das ist ein Geschenk. Und wir haben darüber nachgedacht, wie das damals war, zur Zeit von Jesus, wenn ein junger Mann gefunden hat, ich hätte Potenzial, dann ist er zu einem Rabbi gegangen und hat gefragt, Rabbi, kann ich zu dir kommen? Kann ich zu dir kommen und mit dir den Weg gehen? Damals hat man auch gesagt, kann ich unter dein Joch kommen? Muss man sich nicht so vorstellen, wie die armen zwei haben dann ein Joch auf dem Hals oder so, sondern das war ein bildhaftes Bild damals für, ich komme auf deinen Weg, ich lerne von dir und ich will immer mehr so werden wie du. Bei Jesus haben wir gesehen, ist genau umgekehrt. Das sind nicht Leute zu Jesus, haben gesagt, Rabbi, kann ich mit dir auf den Weg kommen? Sondern Jesus hat die junge Männer angesprochen. Und er hat gesagt, komm mit. Komm mit mir auf den Weg. Und Jesus hat nicht ein Assessment gemacht, 3 Tage lang, um zu schauen, hat das Potenzial, ist er würdig, um mit mir zu kommen und von mir zu lernen, sondern hat einfach junge Leute gerufen. Und heute ruft er jedes von uns. Und dass Jesus uns anspricht, oder Gott, der Ewige, in unsere Welt kommt, dich und mich anspricht und ruft in seine Nachfolge, das ist ein Geschenk. Dem sagen wir auch Gnade. Denn er traut dir zu, dass du sein Jünger werden kannst. Das hat damals zur Zeit Jesu nicht jeder Rabbi jedem zutraut. Und darum haben die Rabbis auch gesagt, nein, du kannst nicht mitkommen, du hast das Potenzial nicht oder ich glaube es nicht. Aber Jesus glaubt an dich. Jesus traut dir zu, du kannst seine Jüngerin und sein Jünger werden. Und man könnte auch sagen, er ruft dich und mich unter sein Joch auf seinen Weg. Wir sind mit ihm unterwegs auf seinem Weg und lernen immer mehr von ihm und übernehmen immer mehr von ihm und werden so umgestaltet, wie der Paulus mal schreibt, in sein Bild. Und heute schauen wir einen Text an, 17 Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Die ersten 4 Vers, das sind so, die beschreiben dann nochmal, was wir am letzten Sonntag vor allem schon angeschaut haben. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Also mit anderen Worten, musst du ein bisschen grösser denken als nur das, was du gerade siehst. Denn für sie, also diese irdische Welt, seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Das ist so ein bisschen das vom letzten Mal. Und heute möchte ich mit euch 2 Gedanken so ein bisschen durchdenken oder 2 so Gedanken setzen. Der erste ist bei dem Thema Jesus nachfolgen. Wenn du am Anfang bist, bist du noch nicht am Ziel. Das klingt jetzt lapidar, ich weiß es. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Es ist bei jedem Skirennen so, wenn Lara Guet, oder meine Heldin, persönliche Heldin, oben losfährt, ist sie noch nicht unten. Es gibt Leute, die trainieren auf einem Marathon. Ob der dann stattfindet, ist eine andere Frage, wahrscheinlich nicht. Aber wenn man beim Marathon am Start ist, dann bist du noch nicht am Ziel. Dann geht es relativ eine lange Strecke. Das heisst, der Ist-Zustand ist noch nicht der Zielzustand. Dort, wo ich jetzt bin, ist noch nicht das Ende. Also es geht in der Nachfolge von Jesus Christus um eine Entwicklung, um eine Strasse, wo ich eben mit Jesus gehe. Und wir tun das ja in unserer Kirche da oft auch mit dem Entwicklungspfad so ein bisschen umschreiben. Also am Anfang, ganz links, ist so ein bisschen die Suche nach Gott und dann kommt das Kreuz. Das ist Symbol dafür, dass ich Jesus vertrauen, Gott vertrauen, dass er durch Jesus in mein Leben kommt. Das Kreuz steht für Vergebung. Jesus hat sein Leben gegeben für mich. Und durch das komme ich in eine Beziehung zu Gott. Und dann ist der Start von der Jüngerschaft, also von dieser Nachfolge. Und dann fängt es an. Und ich bin aber noch nicht am Ziel. Ich sollte auch nicht dort bleiben, beim Start. Sondern dann ist es wie beim Marathon. Es kommen verschiedene Phasen, die vor mir sind. Auf der Straße oder auf dem Weg. Und auf dem Entwicklungspfad, also auf dem Bild von Phase 2, oder wenn man die blauen Felder nimmt, dann ist so die zweite Phase oder die erst nach dem Kreuz im Glauben wachsen. Dann geht es darum, dass ich im Verlauf der Jahre, Jahrzehnte, im Verlauf von meinem Leben hintere komme, weiter mich entwickle, verändert wird. Dann kommt eine enge Beziehung zu Christus und so die Reife, umschreiben wir mal mit Christus ist der Lebensmittelpunkt. Also nicht irgendetwas anderes, sondern Christus ist mein Lebensmittelpunkt. Also es geht darum, dort hintere zu wachsen, zu reifen, auf dem Weg zu bleiben mit Jesus. Und der Paulus schreibt im Kolosserbrief da ganz etwas Interessantes zu dem, was da auf dem Weg passiert. Und jetzt fahren wir weiter, Vers 5, Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Auf dem Entwicklungspfad ist es ganz wichtig. Wenn man das so liest, oder, dann könnte man auf die Idee kommen, okay, reissen wir uns am Riemen. Das Alte ist nicht mehr. Jetzt ist alles ganz anders. Ich verhalte mich sozusagen wie Jesus. Und wenn wir realistisch hinschauen, dann merken wir, so einfach ist das nicht. Also das macht nicht bumm und dann ist alles anders. Sondern da ist ein Prozess. Und auf dem Entwicklungspfad ist es ganz wichtig, dass man klar vor Augen behalten, Gott drückt uns von dem, wo da der Paulus schreibt, gar nichts auf. Er sagt nicht, mach das und sonst raus. Er drückt uns nicht auf. Wir können es uns auch nicht verdienen irgendwie. Da haben wir ja das letzte Mal vor allem darüber nachgedacht. Wir können auch nicht so mit ein viel Schub das anwürgen. Und ich betone es extra, das andrücken, was da der Paulus fordert. Und sagt, das sind Kennzeichen vom neuen Leben, beziehungsweise eben nicht mehr die alten Sachen, die er da aufgezählt hat. Die legen wir jetzt ab. Und wenn wir das versuchen, dann so ein bisschen, ich sage jetzt ein bisschen aus eigener Kraft, anzudrücken, dann glaube ich, werden wir hart. Dann werden wir gesetzlich. Der Dallas Willard schreibt Folgendes in seinem Buch, Seiten 79 und 80. Wenn man sich bei geistlicher Formung, das ist ein anderer Begriff für Entwicklung, wenn man sich bei geistlicher Formung nur auf das Verhalten, also aufs Äußere, konzentriert, dann landet man bei einer absolut tödlichen Gesetzlichkeit. Ich finde, da ist er noch ziemlich klar, so die Ausdrucksweise. Die eigene und andere Seelen gehen dabei unweigerlich zugrunde. Was entsteht, ist soziale Gleichförmigkeit. Es gibt in der Vergangenheit genügend Beispiele dafür, wo eine Spiritualität sich nur noch auf das äußere Verhalten und Auftreten konzentriert hat und nicht mehr auf den inneren Menschen und seinen Geist. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist immens. Gott sucht Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Wir können ihm kein X für ein U vormachen. Gott sieht ins Herz, der Mensch nur auf das Äußere. Sich auf das Verhalten zu konzentrieren, also nur aufs äußere Verhalten, endet im Pharisäertum der schlimmsten Sorte und zerstört die Seele. Geistliche Formung ist also ein ganzheitlicher Prozess. Wenn Gott dich und mich auf seinen Weg ruft, in die Nachfolge ruft, dann geht es nicht einfach so zack vom Alten zum Neuen, sondern dann geht es, ich sage dem, unten durch. Es geht unten durch. Jetzt Achtung, nicht falsch verstehen und denken, okay, wenn ich Jesus ja sage, wenn er mich ruft, ich sage ja, ich gehe auf seinen Weg, dann muss ich armes Würstchen immer unten durch. So, das wäre jetzt falsch verstanden. Sondern das unten durch bedeutet, es geht, in der Nachfolge geht es um einen Prozess, um einen Entwicklungspfad, der länger geht. Und da geht über eine längere Zeit und über bestimmte Stationen. Man kann auch direkt gehen. Also man kann direkt vom Jetzt in die Zukunft. Also quasi, ich lebe nicht mehr so wie bisher, ich lebe ab jetzt, ab heute, neu, anders. So wie es in der Bibel beschrieben ist, wie ein anständiger Christ lebt. Ich kann statt unten durch, auch oben durch, direkten Weg. Nur, und da haben wir jetzt gelesen beim Zitat von Dallas Willard, da führt die Gesetzlichkeit. Erstens ist es ein Krampf. Also du musst dich recht reissen, weil das ist nicht so einfach. Also die von uns, die so ein bisschen eingefleischte Muster haben in ihrem Leben, ich kenne das, die bringt man nicht einfach so weg. Also, und wenn man dann da vor allem anderen zeigen will, dass sie sehen, was für ein guter Christ ich bin und ich anständig mich verhalte, dann ist das also schon ein Krampf. Also erstens, oben durch ist es ein Krampf. Und zweitens wird man härter dabei. Es führt die Gesetzlichkeit, wie der Dallas Willard sagt. Ohne den Veränderungsprozess unten durch, kommst du nicht in den Zustand, den Jesus sich vorstellt für dich und für mich. Und darum schauen wir als zweiten Schwerpunkt heute so ein bisschen die Frage an, wie geht denn da unten durch? Über welche Stationen geht es denn da unten durch? Zur Reife. Und jetzt lesen wir weiter. Paulus, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 10 und 12. Da schreibt er Folgendes. Belügt einander nicht. Den Vers 9 haben wir vorher schon gelesen, allerdings in der Übersetzung Hoffnung für alle. Darum klingt es jetzt ein bisschen anders. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Luther gefällt mir so, ist ein bisschen markiger. Belügt einander nicht, also lügt er nicht in die Tasche. Weder in der anderen etwas vormachen, noch macht ihr selber etwas vor. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Bis daher könnte man jetzt noch sagen, okay, alt ist abgeleitet, wie alte Kleider, oder? Der neue Mensch habe ich jetzt angeleitet, aber jetzt ist alles anders. Und gut. Nun müssen wir dann ein bisschen weiterlesen und stellen plötzlich fest im Vers 12, er nimmt Gegenwartsform und sagt, so zieht nun an. Und Achtung, das hat der Paulus nicht an irgendwelche Babychristen, solche, die ganz am Anfang sind, von ihrer Nachfolge geschrieben, sondern an fette Christen, also ich meine richtige. So, die sind schon ordentlich weit unterwegs gewesen, schon länger unterwegs gewesen mit Jesus. Und an die schreibt er jetzt in der Gegenwartsform, zieht an. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und so weiter. So geht es weiter dann. Also wird noch mehr aufgezählt. Unten durch sieht es so aus. Links gegenwärtiges Verhalten, so wie ich heute lebe. Rechts, rot, ein zukünftiges Verhalten, also das Ziel sozusagen. Links wäre der Start, rechts das Ziel. Und dort an, wenn es nachhaltig sein soll und nicht nur aussen ein bisschen angemalt, antrainiert, dann geht es unten durch über die Ebene vom Herz, von der Seele, vom Geist, vom Denken, von unserem Inneren. Dort muss etwas passieren. Aber gehen wir durch die Reihe an. erste Phase oben links. Wie komme ich denn da unten durch? Der erste Schritt ist ähnlich wie bei Menschen, die alkoholabhängig sind. Und wir wissen von den anonymen Alkoholikern, die sagen, der erste Schritt, wenn du alkoholabhängig bist und du willst raus, ist der erste Schritt, du musst dieser Realität in die Augen schauen. Sonst geht es nicht. Wenn du etwas vormachst und sagst, ja, nein, das ist nicht so schlimm und eigentlich ist es gar nicht so ein Problem, aber komm, doch, ich mache das und so, aber dann wird es nicht gelingen. Der erste Schritt ist in der Realität in die Augen schauen. Und übertragen auf unser Leben heisst das, schau der Realität in deinem Leben in die Augen. Und nicht nur in der äußeren, sondern auch in der inneren. Was ist der innere Zustand? Heimliche Muster, schlechte Gewohnheiten, Zeug, die jetzt vielleicht andere nicht gerade sehen oder so. Und wo du auch froh bist, wenn die anderen das nicht sehen, weil es sieht nicht so gut aus. Am liebsten tun wir es in den Schatten, also verdrängen. Irgendwelches Verhalten. Was weiß ich, da alles in uns hineinsteckt. Weiß jedes von uns selber. Und wenn du denkst, nein, so schlecht bin ich also nicht. Also eigentlich bin ich ganz gut drauf. Eigentlich gibt es da gar nicht. So Zeug, wo ich da vielleicht einmal nach innen und in die Augen schauen. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Also dann bist du wahrscheinlich in einer Bubble. Also man sagt dem Selbsttäuschung. Und je näher man das Brett vor dem Kopf hat, sieht man ja immer weniger, auch von sich selber. Dann kannst du mal jemanden im Umfeld fragen. Und wenn ich in dieser Phase oder in dieser Situation meine Frau frage, dann sagt sie es zwar nett und anständig, aber sie spiegelt es mir, wo die Punkte sind, wo durchaus noch Veränderung und Entwicklung könnte passieren, falls ich mich darauf einlassen. Erster Schritt ist, ich werde mir bewusst, was denn soll verlernt werden, was denn soll abgeleitet werden, um das Bild von Paulus mit den Kleidern nochmal aufzunehmen. Und wenn es mir selber nicht klar wird, dann frage ich mal meine Mitmenschen, was sie finden. Und nochmal, bei dem geht es nicht um äußere Sachen. Ich mache ganz gute Fallen nach außen. Und das sagen mir Leute auch. Aber ich weiß, was auch innen steckt. Und in meinem Herz gibt es rabenschwarze Ecken. Und denen gilt es, sich zu stellen, in die Augen zu schauen. Zweiter Punkt, dann gehen wir runter. Also ablegen heisst, es ist dann nicht so, dass man sagen kann, okay, das habe ich jetzt gesehen, das lege ich jetzt ab und dann ist es nicht mehr oder so. Das ist viel überlappender und das geht in einem Prozess. Wenn ich dann so ein bisschen überrascht bin, was da in mir ist und wenn ich dann mit den Augen geschaut habe, dann kann ich wählen, oder? Will ich jetzt oben durch und ich reiße mich am Riemen und mache das nicht mehr, aber es kommt halt immer wieder. Aber so, dann würde ich oben durchgehen, in eigener Kraft. Nein, es ist einfacher, es ist besser, gesünder, wenn man unten durchgeht und ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, mit dem ganzen Zeug zu Jesus geht. Zweiter Schritt, Heilung suchen. Ein Herz von Gott berühren lassen. Also das würde heissen, dann die rabenschwarzen Punkte, die ich in meinem Herz sehe und die immer wieder aufpoppeln, mit dieser Gegenwart von Gott suchen. Wir haben dann manchmal so die komische Idee, dass wir sagen, das ist Gott nicht würdig. Da muss ich selber irgendwie schauen. Nein. Dabei ist ja Gott genau für das da. Also, ich nehme das Zeug und hebe es ihm quasi an. Ich hebe ihm im Bild gesprochen mein Herz an und sage, Jesus, du siehst, wie mein Herz verletzt ist, wenn mein Herz geschlagen ist, wenn das Leben mir übel mitspielt und mich da kaputt macht die ganze Zeit. Du siehst ja als Schöpfer tief rein. Und wenn du das Herz geschaffen hast, dann kannst du auch mein verletztes Herz, mein kaputtes Herz, mein belastetes Herz berühren. Und ich bitte dich, dass du da drin reinkommst mit deiner übernatürlichen Wunderkraft und aus Krankem gesund machst, aus Altem Neues machst, Veränderung schaffst und Raum einnimmst mit deiner Kraft. Also, dass deine Kraft in mein Herz kommt. Und so kann man beten, auch bei dem ganzen Mist, was in unserem Leben passiert und wo wir manchmal nicht einmal selber die Schuld sind dran, aber wo uns einfach innerlich so abdruckt oder belastet, das Herz Jesus anheben, von ihm berühren lassen. Und manchmal hilft es auch, wenn man das mit jemand anderem macht, mit einer Freundin oder mit einem Freund oder in einem Seelsorgegespräch miteinander betet. Ich glaube, gemeinsames Gebet hat an diesem Punkt sehr viel Kraft. Der dritte Punkt oder die dritte Phase wäre dann rechts oben. Handeln, also das Neue einüben, immer wieder tun. Ich glaube, wenn man immer wieder unten durchgeht und nicht alleine meint, also meint, ich gehe direkt oben durch und mache es alleine, sondern ich gehe unten durch und tauche nie in die Kraft und in die Heilung von Gott, dann ist es möglich, zum tatsächlich Neues einüben. Und ich könnte Menschen mit Namen nennen, auch unter uns, oder, wo man das sehen kann, über die Jahre, da passiert eine Umgestaltung, gewaltig, aufgrund von der Kraft von Gott. Über die Jahre, da passiert nicht wie ein Blitz. Da schlägt nicht einfach der Blitz vom Geist Gottes ein und zack, und dann ist es anders. Sondern das sind manchmal jahrelange Prozesse. Und wenn man dann mal über 10, 20 Jahre zurückschaut, dann merkt man, da ist viel passiert in meinem Leben. Gott hat übernatürlich gewirkt. Und ich habe aber auch Schritt gemacht. Ich habe Neues eingeübt. Ich habe bewusst nicht mehr oder aufgehört oder immer weniger, können wir nicht sagen, schlecht zu reden über meine Nachbarin, sondern ich habe gelernt und da eingeübt, um sie zu segnen, auch wenn sie immer wieder den Hund in meinen Garten überjagt und der schießt in meinen Garten oder ins Gartenbettchen. So, über die Zeit kann man tatsächlich Neues einüben. Und das ist ja da, wo der Dallas Willard sehr deutlich sagt in seinem Buch, da wird er nicht nachgeschossen oder Gott macht das nicht für dich und für mich, sondern da sind wir gefordert. Und das heisst nicht, wir verdienen uns den Himmel oder wir verdienen uns Gnade, sondern wir arbeiten quasi mit dem Heiligen Geist zusammen. Er kommt mit seiner Kraft, aber ich fälle Entscheidungen und ich handle auch bewusst im neuen Verhalten. Neues Einüben. Wenn man den Weg unten durchgeht und so eben rechts raufkommt, dann ist das auch nicht ein Prozess, der einmal passiert und dann bin ich rechts oben. Sondern das passiert immer wieder. Ich gehe immer wieder den Weg unten durch, weil es passiert ein Haufen Zeug oder kommt wieder etwas führen in meinem Herz, wo ich also selber tödlich verschrecke und denke, um Himmels Willen. So, und dann wieder unten durch zu Jesus und umlernen. Rechts aufwachsen, das hat nichts mit Perfektion zu tun. Kein nicht auf die blöde Idee rein, dass man könnte sündlos werden oder perfekt werden. Nein, wir sind nur gefordert, mit Jesus auf dem Weg unterwegs zu bleiben, unter seinem Joch, immer mehr von ihm zu lernen, immer mehr von ihm zu übernehmen. Und das heisst tagtäglich immer wieder den Weg unten durch. Und dann gibt es nachhaltige Veränderungen. So viel für den Moment. Jetzt machen wir es wieder gleich wie am letzten Sonntag. Ich lade euch ein, um darüber zu reden, am Tisch. Und ihr zuhause könnt ja auch die zwei Fragen auf dem Sofa diskutieren oder alleine darüber nachdenken. Und zwar habe ich es hier aufgeschrieben. Erste Frage ist, warum neigen wir Christen eigentlich so schnell zur engen Gesetzlichkeit auf der einen Seite oder dann zu der übertriebenen Freiheit auf der anderen Seite? Also der Weg oben durch ist da, oder? Und der Weg oben durch führt nicht nur in Gesetzlichkeit, sondern es gibt auch Menschen, die denken, ah ja, Jesus hat mich erlöst, alles super, ich komme in den Himmel und jetzt, jetzt ist alles, spielt alles keine Rolle. Dem sage ich übertriebene Freiheit. Man kann in beide Extreme fallen, wenn man oben durchgeht. Warum neigen wir eigentlich zu dem? Oder eben zur übertriebenen Gesetzlichkeit und sind immer unter Druck. Zweite Frage hat natürlich mit dem zu tun, warum gefällt uns eigentlich der Weg unten durch so schlecht? Also das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber ich habe das Gefühl, da machen wir ja nicht einfach so fröhlich, sondern irgendetwas sperrt sich, um den Weg unten durchzugehen, obwohl es ja sehr ein segensreicher und nachhaltiger Weg wäre, oder ist? Warum gefällt uns eigentlich der Weg unten durch nicht so besonders? Lass uns 10 Minuten am Tisch darüber reden und dann werde ich nachher bündeln und die Predigt abschliessen. Ja, ich lade euch wieder ins Plenum ein. Wenn wir den Weg unten durchgehen, dann hat er Auswirkungen. Und der Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 16 bis 17 folgendes: Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Jetzt den Geldteil könnte man wieder so interpretieren und sagen, hey, komm, reisset euch am Riemen, gell? Sorgt dafür, dass alle sehen, du bist Christ. Das wäre falsch verstanden. Sondern wenn man den ganzen Tag schließt, dann merkt man, der Paulus beschreibt das, es geht unten durch und das hat nachhaltige, langfristige Auswirkungen. Der Dallas Willard, nochmal ein Zitat von ihm, schreibt dazu folgendes, Seite 91. Aus meiner Sicht kann ich jedenfalls sagen, dass die Transformation des Charakters geschieht, wenn man lernt, in Übereinstimmung mit Jesus zu handeln. Der Charakter wird durch aktives Handeln geformt und umgewandelt. Was uns verändert, ist der feste Wille, Jesus Christus zu folgen und ein Leben zu führen, das sich tagtäglich aus der Kraft seiner Auferstehung speist. Stell dir vor, du gehst einfach jeden Tag immer wieder den Weg unten durch. Nicht aussen durch oder oben durch, unten durch. Und so mit den Wochen, mit den Monaten, mit den Jahren verstehst du Gott immer besser. Du lernst immer mehr zu unterscheiden, was seine Stimmen sind und was andere Stimmen sind. Du handelst immer mehr in seinem Sinn. Du übernimmst seine Art. Du wachst in eine gesunde Freiheit dir. Und du wirst attraktiv für andere. Warum? Weil du versprühst einen Duft vom Himmel. Wie klingt das? Dort will ich hin. Und ich lade uns alle ein, den Weg zu gehen, immer wieder unten durch, damit wir längerfristig diese Früchte ernten können. Wir merken uns heute, wer gesetzlich wird, hat offensichtlich die Abkürzung genommen. Oben durch. Der Weg unten durch braucht Zeit. Und es braucht meinen aktiven Anteil, nämlich, dass ich da immer wieder einübe. Und das Dritte, der Weg unten durch, wer den Weg unten durch geht, wird längerfristig, langfristig gute Früchte ernten, so wie ich es jetzt gerade versucht habe zu beschreiben. Laden uns alle ein, unten durch zu gehen und auf dem Weg mit Jesus in die Reife zu wachsen. Möge Gott dir und mir das schenken, dass wir da mutig dranbleiben und mit dieser Perspektive aufs Ziel zu unterwegs bleiben.